Die viel zitierte, von Bundeskanzler Scholz ausgerufene Zeitenwende, ist sie denn aktuell schon im Bildungsbereich angekommen?
Die wird da auf jeden Fall versucht durchzusetzen. Also wir haben natürlich teilweise von den Universitäten, von einzelnen Wissenschaftlerinnen eine sehr aktive Rolle dabei, zum Beispiel Waffenlieferungen zu legitimieren. Auf der anderen Seite haben wir gerade bei Israel-Palästina-Konflikt auch Beispiele. Jetzt kam jüngst ein offener Brief vor allem von Wissenschaftlerinnen raus, die gefordert haben, die deutsche Beihilfe und Waffenlieferung an Israel zu stoppen. Also da ist die Lage ein bisschen anders als in Bezug auf die Ukraine. Aber da zeigt sich schon, Wissenschaft ist ein umkämpftes Feld, ist Teil des Diskurses und auch des Versuchs, das kriegstüchtig zu machen. Und in Bayern wurde im Juni diesen Jahres ein Gesetz verabschiedet, das einerseits an den Universitäten das sogenannte Zivilklauseln quasi untersagt, also für nichtig erklärt oder unzulässig ist die konkrete Formulierung. Das sagt, alle Forschungsergebnisse müssen also potenziell auch militärisch verwendbar sein. Und im gleichen Gesetz, das Gesetz zur Förderung der Bundeswehr, wird auch vorgeschrieben, dass Jugendoffiziere und Karriereberaterinnen an die Schulen gelassen werden müssen. Also dass Jugendoffiziere ganz grundsätzlich eine Rolle in der politischen Bildung an Schulen zu spielen haben und auch bei Schulveranstaltungen sozusagen Karriereberaterinnen nicht zugelassen werden dürfen. Das wird jetzt natürlich langsam umgesetzt und trifft immer noch auf Widerstände. Also in Bayern gibt es zum Beispiel auch eine Verfassungsklage gegen dieses Gesetz. Das kommt nicht als schneller Umbruch, aber das ist schon in Vorbereitung. Auch auf Bundesebene gibt es verschiedene Attacken gegen Zivilklauseln, auch an einzelnen Institutionen und so weiter. Aber im Detail wollen wir das eben auch auf dem Kongress darstellen.
Also soweit zum Bayerischen Bundeswehrgesetz und des dortigen Angriffs auf Zivilklauseln. Du hast es schon gesagt, es gibt auch an anderen Hochschulen Angriffe auf diese Zivilklauseln. Auch an der Uni Freiburg gilt ja zum Beispiel eine Zivilklausel, die Uni unverbindlich dazu verpflichtet, Forschung lediglich für zivile Ziele zu betreiben. Befürchtet ihr denn, dass die Forschung zukünftig deutlich mehr nach militärischen Bedürfnissen ausgerichtet wird?
Also das ist die erklärte Absicht. Ein Beispiel, was auch auf dem Kongress eine Rolle spielen wird, ist der Hamburger Teilchenbeschleuniger und das dazugehörende Forschungsinstitut DESI, das auch eine Zivilklausel hat, wo jetzt aber von der Leitung sozusagen angekündigt wurde, das neu auszurichten, verklausuliert, um auch eine Rolle bei der Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit Deutschlands zu spielen. Und da gibt es auch schon konkrete Vorstellungen, welche Forschung da mit diesem Teilchenbeschleuniger und anderen großtechnischen Anlagen des DESIs vollzogen werden können. Und es gibt eigentlich quer durch die politische Landschaft von der AfD bis zu den Grünen und auch von der jetzt ehemaligen Bundesforschungsministerin Stark-Watzinger die konkreten Aussagen, dass Zivilklauseln überdacht, abgeschafft, ihre Abschaffung angeregt und so weiter werden sollen. Das ist natürlich alles nicht so einfach, weil Hochschulen Ländersache sind und auch wegen der Autonomie der Hochschulen und auch der Wissenschaftsfreiheit. Also die Angriffe sind teilweise auch noch nicht so durchdacht, aber es liegen konkret Papiere vor, auch vom BMBF, also Bundesforschungsministerium, sogenanntes Strategiepapier zur Forschungssicherheit, wo das angestrebt wird. Und da werden auch immer wieder so Institutionen wie die DARPA, die Defense Advanced Research Project Agency, also das eigentlich sehr bekannte und einflussreiche die Forschungsbehörde des Pentagon, genannt, aber auch, und das jetzt auch seit dieser schreckliche Krieg, seit dem 7. Oktober 2023 stattfindet, auch immer wieder Israel und konkret die Unit 8200 als Vorbilder genannt. Das ist eine Spezialeinheit der israelischen Armee, des Geheimdienstes, wo man eng mit Start-ups, Industrie und Wissenschaft zusammen kooperiert. Und das wird ganz konkret als Vorbilder für die deutsche Politik genannt. Also auch von der Bundesforschungsministerin, auch von Habeck, wie gesagt, quer durch die Bank. Das sind eigentlich immer die gleichen Floskeln, auch verbunden mit einem Mythos, was eigentlich Quatsch ist. Also es kommt oft daher unter der Formulierung, man müsse die strikte Trennung zwischen militärischer und ziviler Forschung aufheben. Und das ist jetzt schon Humbug. Also diese strikte Trennung gibt es nicht, aber die wird jetzt sozusagen als Mythos aufgebaut, um in die andere Richtung zu gehen, was aber auch schon lang passiert. Also gerade seit 2017 sind mehrere Institutionen geschaffen worden, die Cyberagentur, der Cyber Innovation Hub der Bundeswehr, eigene Institutionen an den Bundeswehr-Unis etc., die ganz explizit darauf ausgerichtet sind, militärisch verteidigungspolitische Fragestellungen in Wissenschaft und Forschung hereinzutragen und dann auch den Wissenstransfer über Start-ups und Risikokapital in die Anwendung zu bringen und zu beschleunigen. Also da ist schon in den letzten Jahren vor der sogenannten Zeitenwende ganz viel passiert in die Richtung. Es wird jetzt eben noch viel offensiver eingefordert und vorgetragen.
Zurück zu den Schulen. Du hast bereits angesprochen, dass im Bayerischen Bundeswehrgesetz ein Passus zu den Jugendoffizieren drin enthalten ist. Die Ausbildungsstelle für Jugendoffiziere hieß früher Amt für psychologische Kriegsführung. Müssen wir uns denn darauf einstellen, dass auch jenseits von Bayern zukünftig immer mehr Jugendoffiziere in die Schulen kommen?
Ja, das ist natürlich der explizite Plan. Das ist auch schon lange der Plan. Es gibt auch Ideen, Vorschläge zu einer Neuausrichtung der sogenannten Friedenspädagogik. Jetzt fällt mir der Begriff gerade nicht ein. Das ist irgendwas in Richtung wehrhafte Pädagogik oder sowas. Also das ist explizit das Ziel. Wir rechnen auch damit, dass das Bayerische Bundeswehrgesetz Nachahmung finden wird in anderen Bundesländern. Es gibt immer mehr Auftritte von Jugendoffizieren. Natürlich gibt es auch sozusagen im Lehrkörper teilweise so eine kognitive Zeitenwende, dass die denken, das wäre jetzt nötiger. Aber auf der anderen Seite sind da natürlich auch Widerstände. Also es wird ja jetzt eigentlich ganz offen gesagt, dass man kriegstüchtig werden muss, also dass man auch rekrutiert und mehr junge Menschen in den Wehrdienst holen will, damit die später auch Reservisten sind, damit man die der NATO auch für den Krieg zur Verfügung stellen können. Und das führt dann, glaube ich, auch, oder also merke ich jedenfalls im persönlichen Gespräch, oft zu einem Umdenken. Also auch junge Eltern, die schon lange wissen, was die IMI macht, sich da vielleicht nicht so arg drüber interessiert haben, sagen jetzt, ich drehe durch, wenn ich mir vorstelle, dass hier mein Kleiner oder meine Kleine jetzt irgendwie da in der Schule wegrekrutiert wird, mehr oder weniger für den Schützengraben, weil es geht tatsächlich darum, der NATO auch für ihr Force-Model Soldaten für den Kriegsfall und Soldatinnen bereitstellen zu können. Und dass Schulen jetzt eben aus dieser Perspektive der sogenannten Sicherheitspolitik als Rekrutierungspool begriffen werden, den Zugang zu jungen Menschen schaffen sollen, das ist, glaube ich, was mittelfristig auch auf größere Widerstände treffen wird. Ich bin da auch recht froh, dass die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, die GEW, da an vielen Stellen eine recht klare und eindeutige Position eingenommen hat. Also da werden wir auch Leute da haben auf dem Kongress, an die richten wir uns auch konkret. Die haben auch schon an verschiedenen Orten viel gemacht. Also das werden spannende Auseinandersetzungen.
Ende der 2000er Jahre hatte ich den Eindruck, dass Initiativen wie Schulfrei für die Bundeswehr recht breit unterstützt wurden. So in den letzten Jahren habe ich deutlich weniger gehört. Ich weiß nicht, vielleicht lag es an meiner Aufmerksamkeit, aber so zumindest mein Eindruck von solchen Initiativen. Deinen Ausführungen würde ich jetzt aber entnehmen, dass du zumindest noch nicht unterschreiben würdest, dass die Zeitenwende schon richtig durchgedrungen ist.
Nee, also wie gesagt, ich sehe das eher ein bisschen anders. Es gab ja vor allem unter von der Leyen, also ein bisschen später, als du jetzt angesprochen hast, diese Trendwende Personal und dann auch die massive Ausweitung der Rekrutierungsbemühungen, der Werbung in Social Media, aber auch im öffentlichen Raum. Und ich glaube, als das so ein bisschen neu war, ist auch ein bisschen der Widerstand dagegen erstmal sichtbarer gewesen. Da tritt jetzt vielleicht ein gewisser oder ist in der Zwischenzeit ein gewisser Gewöhnungseffekt eingetreten. Aber ich glaube, wir haben es jetzt doch auch vor dem Hintergrund der Einführung der Wehrpflicht, Wiedereinführung der Wehrpflicht. Wie genau das kommt, wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall scheibchenweise, aber ganz werden sie nicht drum rumkommen, wird auch ein Thema auf dem Kongress sein. Aber vor dem Hintergrund Wiedereinführung Wehrpflicht und eben dieser großen Zahlen, die Deutschland der NATO an Soldaten zugesagt hat, aber im Moment nicht halten kann, glaube ich, dass die Debatte nochmal eine ganz andere Qualität haben wird. Das ist ja grundsätzlich so ein bisschen die These von dem Kongress. Ne? Also für so ein Sondervermögen und eine allgemeine Aufrüstung herrscht im Bundestag, gibt es eine große Mehrheit. Solange das irgendwie abstrakt ist und ich sage mal in Anführungsstrichen nur ums Geld geht, wo man sich im ersten Moment auch noch nicht überlegt hat, wo das herkommt, geht es alles schnell und ohne größere Widerstände. Wenn das dann aber an die Schulen und Unis geht und da ganz konkret auch Leute betrifft und sich jetzt zum Beispiel auch Kita-Angestellte irgendwie überlegen müssen, also wie soll ich jetzt ein Kind friedlich erziehen, konfliktfähig erziehen, nur damit sie dann nachher irgendwo doch wieder indoktriniert und aufs Schlachtfeld abgegriffen wird. Ich glaube, das hat ein ganz anderes Potenzial auch für Konflikte und Widerstände. Wir sehen das auch, also um nochmal auf die Zivilklauseln zurückzukommen, aber ich finde das ein ganz gutes Beispiel. Da war es eigentlich tendenziell so, dass die Rektoren, also die Hochschulleitung, eher so ein bisschen skeptisch gegenüber den Zivilklauseln waren, da oft gebremst haben, da oft gesagt haben, das wäre eine Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit. Und jetzt aber angesichts der Tatsache, dass das sozusagen staatlich von oben durchgesetzt werden soll, sich da ein bisschen so eine Tendenz dagegen entgibt, die Wissenschaftsfreiheit und auch die Autonomie, die dann eben auch Zivilklauseln ermöglichen soll, zu verteidigen und auch einzelne Wissenschaftler, die vielleicht vorher gar kein Problem mit rüstungsnaher Forschung hatten, wenn die jetzt in dieses Bayerische Bundeswehrgesetz wirklich mal reinlesen und da auch in der Begründung lesen, nee, da ist schon auch gemeint, dass einzelne Personen verpflichtet werden könnten, mit der Bundeswehr in ihrem Fachgebiet zusammenzuarbeiten und dem quasi zuzuarbeiten, dann setzt so eine andere Haltung plötzlich ein. Ne? Und ich glaube, da wird sehr viel passieren, wenn eben langsam durchdringt, was Kriegstüchtigkeit bis in die Kapillaren auch bedeutet und wo das dann jede Person auch individuell betrifft und in ihrer Entscheidungsfreiheit einschränkt.
Bisschen Wechsel, gehen wir nochmal auf den Kongress ein. Am Sonntag stehen Gegenentwürfe zu Gewalt und mentaler Aufrüstung auf der Tagesordnung. Beim Blick auf den Ukraine-Krieg würden euch da einige wohl vorwerfen, ihr wollt die Kapitulation gegenüber dem Aggressor, der sich dadurch später bemüßigt sieht, weitere Länder zu überfallen. Deine Antwort?
Also wir wollen Ende des Gemetzels und am Anfang müsste vielleicht auch mal eine realistische Einschätzung der Lage und der Situation stehen. Es ist natürlich, wahrscheinlich wird jedes realistische Ende einen Völkerrechtsbruch auf eine Art belohnen oder bestätigen, aber das ist nun wirklich auch nicht das erste Mal in der Geschichte. Und es ist eigentlich völlig normal, weltweit, wenn irgendwo ein Konflikt ist, fordern alle schnellstmöglich, müssen die Waffen schweigen. Und das ist auch die zivile Position, die humane Position, die Behauptung, man müsse jetzt erstmal auf dem Schlachtfeld die richtigen Bedingungen schaffen, um in Verhandlungen zu treten und so, wie wir das lange jetzt in Bezug auf die Ukraine gehört haben, ist die ganz typische Position einer Konfliktpartei, die denkt, sie könnte mehr rausholen, wenn sie weiter kämpft, was ja im Moment auch nicht besonders aussichtsreich aussieht. Und da werden Menschen auf beiden Seiten zwangsrekrutiert und in den Krieg geschickt und sterben, werden für irgendwelche aussichtslosen Entlastungsangriffe verwendet. Die Ukraine wird immer weiter zerstört, das Klima wird immer weiter zerstört. Das ist einfach nicht aussichtsreich, diesen Krieg weiterzuführen. Und diese Argumente, die dafür ins Feld gebracht werden, sind einfach die typischen Argumente einer jeden Konfliktpartei, die sagt, wir müssen jetzt noch hier diesen Ort einnehmen und das und dieses Waffensystem noch aufs Schlachtfeld bringen und dann werden wir irgendwie, haben wir bessere Verhandlungspositionen oder werden gar gewinnen, wie das ja lange in Bezug auf die Ukraine recht wahrheitsfern irgendwie propagiert wurde. Man muss sich einfach auch ein realistisches Bild der Lage machen und das Einfordern von Verhandlungen und dass die Waffen schweigen müssen, das ist einfach die zivilisierte Forderung.
Zurück zur Militarisierung auch im Inland. Annalena Baerbock hat nach dem Wahlsieg von Donald Trump bereits angekündigt, dass das sogenannte 2%-Ziel vom Bruttoinlandsprodukt für Rüstungsausgaben zukünftig nicht mehr reichen wird. Wir haben uns jetzt über die verstärkte Militarisierung von Schulen und Hochschulen unterhalten. Gibt es denn irgendwas, was euch von der IMI in diesen Zeiten Hoffnung macht?
Also zu dem 2%-Ziel möchte ich eine Sache sagen, die mir ganz wichtig ist, weil das ja oft auch falsch verstanden wird. 2% beziehen sich ja aufs Bruttoinlandsprodukt. Der Bundeshaushalt beträgt nur etwa 10% vom Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, 2% vom Bruttoinlandsprodukt bedeutet jetzt schon etwa 20% des Bundeshaushalts. Also jeder fünfte Euro, den die Regierung einnimmt und ausgibt, geht in Militär, ganz genau Ausgaben nach NATO-Kriterien. Wenn wir dazu 3% Bruttoinlandsprodukte hochgehen, bewegen wir uns in Richtung 30%. Das heißt, da fehlen dann auch 10%, die woanders eingespart werden müssen, in einer ohnehin relativ prekären Lage, was jetzt Infrastruktur angeht und Inflation und so weiter. Und ich glaube, also wenn du jetzt nach Hoffnungen fragst, das werden die Leute auch irgendwann mal verstehen. Also bis jetzt merke ich noch, dass ich mit diesen Zahlen 2% sind fast 20% des Gesamthaushalts, dass da auch gut informierte Leute erstmal schlucken und zweifeln. Aber es geht da um Riesensummen, die natürlich auch im Sozialen gekürzt werden. Es geht natürlich vom Hintergrund des aktuellen Rechtsrucks, wo meiner Meinung nach diese Aufrüstung und Militarisierung Teil des Rechtsrucks ist, einher mit Hetze gegen Minderheiten, erstmal gegen Leute mit Migrationshintergrund und so weiter, dass denen gekürzt werden soll. Aber das wird natürlich auch in anderen Bereichen reinkommen. Also man redet ja nicht von zum Beispiel Pflege und Gesundheit und man rechnet das ja nicht in Anteil vom BIP und sagt, oh, da gibt's internationale oder da gibt's langfristige Verpflichtungen. Das wäre ja mal was. Also Gesundheit umgerechnet in Prozent BIP sind, glaube ich, 0,3%. Man könnte ja mal sagen, 1% BIP für Gesundheit und Pflege wäre wahrscheinlich immer noch zu wenig. Aber früher oder später wird sich diese Frage stellen und wird diese Auseinandersetzung auch in den Betrieben und auf der Straße stattfinden müssen. Sonst haben wir einfach einen massiven Sozialabbau zugunsten der Militarisierung der Investitionen in tödliches und klimaschädliche Industrien und Aktivitäten.
Das sagt Christoph Marischka von der Informationsstelle Militarisierung in Tübingen. Wir haben mit ihm gesprochen anlässlich des Kongresses Zeitenwende in Bildung und Hochschulen von der IMI, der an diesem Wochenende stattfindet. Und mehr Infos dazu zum Programm und zur IMI gibt es unter imi-online.de.